Ja, wir haben heute unseren Jugendsabbat, den Holstein-Jugendsabbat hier in unserer Gemeinde. Und ich freue mich total, dass ihr als Jugendlichen aus Hamburg gekommen seid, aus Lübeck gekommen seid, aus Kisdorf gekommen seid. Ja, natürlich. Und Hennstedt-Ulzburg. Aber ich freue mich auch, dass ihr Erwachsenen da seid, dass wir heute gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Und es geht heute um ein Wagnis. Elias, vielleicht können wir mal hier vorne den Beamer gleich starten. Und zwar ist für mich die Frage, liebst du Herausforderungen? Ja, sagt Markus. Ja? Liebst du Herausforderungen? Überlegt mal, was so eure letzte Herausforderung war. Ich möchte euch von einer Herausforderung erzählen, die ich in meinem Leben hatte. Und zwar wisst ihr ja, dass ich über viele Jahre mit Jugendlichen auf Freizeiten gefahren bin. Und wir waren mal auf einer Freizeit in Portugal und sind dort mit den Jugendlichen in einen Rutschenpark gefahren. Rutschenpark heißt, da gibt es mehr als nur eine Rutsche und da gibt es auch ganz, ganz wilde und verrückte Rutschen. Und zwar war es so, dass wir mit unserer Gruppe dort gepicknickt haben, gelagert haben und dann kamen irgendwann Jugendliche auf mich zu und sagten, Benni, gehst du mit uns rutschen? Und ich so, klar gehe ich mit euch rutschen. Und dann sagten sie, komm mit, wir haben eine Rutsche für dich ausgesucht. Verbundene Augen, ganz genau. Und sie sind dann mit mir zu einer Rutsche gegangen und ich guckte so hoch und dachte, oh, sie meinen hoffentlich nicht diese Rutsche. Und zwar war das so eine Rutsche, die ging am Anfang ganz normal wie so eine Rutsche nach unten. Ja? Und man hat dort mit Badehose gesessen und ist da runtergerutscht. Und dann ging aber diese Rutsche plötzlich ganz senkrecht nach unten und dann hat man unten, wie so bei einer Rakete, dieser Bremsweg, ja, so ein Auslauf. Und dann konnte man da praktisch bremsen im Wasser. Und ich dachte, oh, jetzt hast du etwas zugesagt, das musst du jetzt halten. Und ich stand da nach oben, habe gesagt, so, jetzt todesmutig, ja. Ich habe mich auf diese Rutsche gesetzt und dachte, alles in Ordnung. Und plötzlich ging es senkrecht runter und bevor ich überhaupt denken konnte, war ich schon unten im Wasser und es war alles wieder gut. Aber dieser Augenblick, wo es senkrecht nach unten ging, da ist mir mein Herz in die Hose gerutscht. In die Badehose, ja. Das war eine Herausforderung, wo ich dachte, boah, eigentlich ist es gut, wenn man sowas mal ausprobiert. Ja, nicht etwas macht, was lebensmüde ist, ja, das war ja sicher, aber etwas, was ein Stückchen über das Normale hinausgeht. Und ich weiß nicht, ob du auch schon mal so eine Herausforderung in deinem Leben erlebt hast. Vielleicht jetzt nicht eine Rutsche, vielleicht auch nicht so etwas, wo das Herz so ganz doll angespannt ist, aber eine Herausforderung, wo du sagst, das habe ich noch nie gemacht. Und ich habe es gemacht und ich habe gemerkt, dass es gut war, dass ich es gemacht habe. Vor kurzer Zeit haben meine Töchter mich mal herausgefordert. Eine meiner Töchter, die fastet immer einmal im Jahr. Ja, vor Ostern 40 Tage. Und sie sagte, ich faste mit Süßigkeiten. Also ich esse 40 Tage keine Süßigkeiten. Und ich habe gedacht, oh, das schaffst du auch. Ja, und ich habe diese Herausforderung angenommen. Ich muss euch gestehen, ich habe es nicht geschafft. Aber ich nehme es mir wieder vor. Und das ist das Schöne an Herausforderungen, dass wir Herausforderungen wagen. Es gelingt nicht immer, aber wir können immer wieder neue Herausforderungen wagen. Ich habe mal im Lexikon nachgeguckt und habe geschaut, was ist eigentlich eine Herausforderung? Herausforderungen, die brauchen Mut. Und diese Definition von Herausforderung, die sagt, Herausforderung ist zum einen, dass wir Angst überwinden und zum anderen, dass wir etwas tun, was wir für richtig halten. Das ist eine Herausforderung. Wenn ich jetzt mal an mein Rutschenerlebnis denke, ja, dann war es natürlich die Angst zu überwinden, aber ich habe auch gedacht, das willst du ausprobieren. Ja, das habe ich für richtig gehalten. Das ist natürlich ein sehr banales Beispiel, aber ich glaube, dass das ein bisschen deutlich macht, worum es in Herausforderungen geht. Der Mut, einen ersten Schritt zu gehen. Der Mut, etwas zu wagen. Und ich habe euch heute hier diese zwei Kreise hingelegt und möchte damit etwas deutlich machen. Wenn wir Herausforderungen wagen, dann ist es eigentlich so, dass wir so einen Kreis haben, in dem wir uns bewegen, in dem wir Dinge tun, die wir kennen. Da sind wir, die Jugendlichen sagen, safe. Ja, also sicher. Und dann gibt es etwas, was außerhalb davon liegt, in dem nächsten Kreis. Das ist etwas, was wir erahnen können, was wir noch nie ausprobiert haben, was außerhalb von dem ist, was wir kennen, aber etwas, was wir uns vorstellen können, was zumindest so im Bereich des Bewussten ist. Und wenn ich aus diesem inneren Kreis herausgehe, in den Bereich des Neuen, dann verlasse ich meine Komfortzone. Also das, was angenehm ist. Alles, was hier drin stattfindet, da fühle ich mich sicher. Das ist in Ordnung. Und alles, was darüber hinausgeht, da verlasse ich diese Komfortzone und wage etwas Neues. Vielleicht fragt ihr, und Benni, was ist jenseits dieser neuen Zone? Das ist etwas, wo man lebensmüde ist. Also etwas zu machen, wo man sagt, nee, das sollten wir nicht machen. Das ist nicht in Ordnung. Das geht über eine Grenze hinweg. Ja? Bungee springen ohne Seil, ja, das wäre das hier. Das ist nicht in Ordnung. Ja? Das ist lebensmüde. Aber Bungee Jumping zu machen, ja, das ist auf alle Fälle eine Herausforderung. Ich würde sie nicht machen. Und das ist eben das Spannende auch bei diesem Kreis der Komfortzone, dass wir für uns überlegen, was kann ich mir vorstellen und was nicht. Und das ist bei uns allen ganz unterschiedlich. Ich möchte heute mit euch über einen Mann aus der Bibel nachdenken. Menschen sind ja Jesus begegnet auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und manche Menschen sind Jesus begegnet, indem sie von ihm eingeladen wurden. Zachäus zum Beispiel. Ja, Zachäus wurde von Jesus eingeladen und Jesus ist zu ihm nach Hause gekommen und Zachäus ist Jesus begegnet mit seinem ganzen Haus. Oder wir denken an die blutflüssige Frau, ja, die Jesus nur mit der Hand an seinem Gewand berührt hat, ganz flüchtig. Und eigentlich sollte das dann für sie okay sein. Eigentlich wollte sie ihn nur berühren und dann sollte Jesus weiterziehen und sie sollte gesund werden. Aber es kam anders. Jesus ist angehalten, er hat gefragt, wer hat mich berührt? Die Jünger haben gesagt, Jesus, hier sind ganz viele Menschen, da haben dich wahrscheinlich viele Menschen gerade berührt, aber er sagte, nee, da hat mich jemand berührt, der das wollte. Eine Begegnung mit Jesus. Andere Menschen sind Jesus begegnet, indem sie Jesus eine klare Frage gestellt haben. Zum Beispiel die Pharisäer, ist es erlaubt, am Sabbat das und das zu tun? Eine klare Frage, eine Begegnung mit Jesus. Oder Menschen, die ganz öffentlich Jesus begegnet sind, wie Bartimäus, der blinde Mann, ja, der am Straßenrand saß und der ganz laut nach Jesus gerufen hat. Das war öffentlich, jeder hat es mitbekommen. Ich möchte heute Vormittag mit euch über einen Menschen nachdenken, der Jesus heimlich begegnet ist. Und zwar hat er sich in der Nacht aufgemacht. Und ich lade euch ein, dass wir diesen Text mal zusammen lesen in Johannes Kapitel 3 und dort ab Vers 1. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er Gottes Reich nicht sehen. Was meinst du damit? Rief Nikodemus aus. Wie kann ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte und sagte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Warum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst? Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. Du kannst es auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Aber wie geschieht es? Fragte Nikodemus. Jesus antwortete, du bist doch ein angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht? Ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir wissen und gesehen haben und erzählen es weiter. Doch ihr wollt unseren Worten nicht glauben. Aber wenn ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich euch von Dingen erzähle, die hier auf der Erde geschehen, wie werdet ihr mir dann glauben, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Ein spannender Text. Oft habe ich diesen Text gelesen und habe dann weitergelesen. Dann ist man zu diesem zentralen Text, Johannes 3, Vers 16 gekommen. Denn also hat Gott die Welt geliebt und so weiter. Aber ich möchte hier mal mit euch stehen bleiben. Nikodemus begegnet Jesus und er sagt ihm, Jesus, wir wissen. Seid ihr schon mal Menschen begegnet, wo ihr dachtet, ich habe die noch nie gesehen und die haben so getan, als wenn sie euch kennen? Vielleicht haben sie euch schon mal gesehen, aber ihr habt sie nicht gesehen. Vielleicht sind sie euch schon mal begegnet, aber ihr seid ihnen nicht bewusst begegnet. Nikodemus begegnet Jesus hier und macht erstmal mit Jesus einen auf, ich bin dein Kumpel. Wir wissen, du bist ein Lehrer. Wir wissen, du tust Wunder. Und weil du Wunder tust, musst du von Gott kommen. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, Benni, ich kenne dich, dann frage ich die manchmal, meinst du, du kennst mich wirklich? Also, was habe ich heute Morgen gefrühstückt? Habe ich gefrühstückt? Welches Buch lese ich gerade? Wenn ich im Auto bin, was mache ich beim Autofahren? Kennst du mich wirklich? Und ihr merkt, wenn wir Menschen begegnen, dann kennen wir so viele Bereiche von den Menschen nicht. Und Nikodemus geht zu Jesus hin und sagt, wir wissen. Ich weiß. Vielleicht versucht er damit auch ein Stückchen Unsicherheit zu überbrücken. Aber überlegt doch mal auch für euch, in unserem Glauben ist es doch auch manchmal so, dass wir sagen, wir wissen. Und die Frage ist, was wissen wir in unserem Glauben wirklich? Ist nicht vieles in unserem Glauben, was wir haben, Vertrauen? Dass wir darauf vertrauen, dass Gott immer für uns da ist? Natürlich können wir sagen, wir wissen, das steht in der Bibel drin, das hat Gott uns gesagt, er ist immer für uns da. Und trotzdem reicht dieses Wissen nicht. Trotzdem ist es wichtig, dass wir darauf vertrauen. Häufig beschränken wir unseren Glauben auf Wissen. Und ich glaube auch als Adventisten sind wir ganz gut darin, dass wir uns mit unserem Glauben beschäftigen und mit dem Wissen des Glaubens beschäftigen. Aber die Frage ist, ist das alles? Oder gibt es nicht noch mehr? Nikodemus kommt zu Jesus und sagt ihm, Jesus, wir wissen. Und Jesus, er geht total spannend auf Nikodemus ein. Und er sagt ihm, Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Und damit fordert er Nikodemus heraus, die Welt von Nikodemus. Nikodemus wird herausgefordert, aus dem, was er kennt, herauszutreten. Und Nikodemus sagt, also neu geboren werden, also ich weiß, wie eine Geburt funktioniert. Ich weiß nicht, ob damals die Männer bei Geburten dabei waren. Eher unwahrscheinlich. Vielleicht hat ihm seine Frau erzählt, wie das so funktioniert bei einer Geburt. Ja, dass dann ein Kind aus der Gebärmutter herauskommt und dass dieses Kind schreit und dass es dann da ist und dass es dann lebendig ist. Ja, einfach da, ne? Also ihr Frauen, die ja schon mal Kinder auf die Welt gebracht habt, so einfach da ist das eben nicht. Das kannte Nikodemus, das war in seiner Lebenswelt. Da konnte er sich informieren. Aber wenn Jesus sagt, hey Nikodemus, du musst neu geboren werden, dann ist es etwas, was Nikodemus überhaupt nicht kennt. Und er sagt das Jesus auch. Und er sagt ihm, Jesus, neu geboren werden, das geht nicht. Also man wird geboren und dann wird man älter. Dann wird man ein Teenager, man wird ein Jugendlicher, man wird irgendwann erwachsen, vielleicht heiratet man, man bekommt Kinder und dann wird man irgendwann ein Greis. Aber es gibt nicht diesen Weg, der zurückgeht, zurück in die Gebärmutter der Mutter. Das gibt's nicht. Und damit fordert Jesus Nikodemus sehr heraus. Nikodemus kannte dieses Prinzip, man wird älter. Aber das Prinzip, was Jesus ihm sagte, hieß, du musst neu geboren werden. Also etwas, was Nikodemus überhaupt nicht kannte. Und damit stellte eigentlich Jesus mit dieser Aussage, du musst neu geboren werden, stellte er alles, was Nikodemus kannte, auf den Kopf, die Naturgesetze. Man wird geboren, man kommt aus der Mutter heraus und dann ist man da. Man kehrt nicht wieder zurück in die Gebärmutter der Mutter. Man kann nicht ein zweites Mal geboren werden. So nach dem Motto, oh, das würde ich gerne nochmal machen. Das geht nicht. Raus ist raus. Und Jesus, er sagt ihm, um in das Reich Gottes zu kommen, musst du durch Wasser und Geist neu geboren werden. Nikodemus kannte, dass Menschen, wenn sie Kinder gebären, Menschen gebären. Aber das, was Jesus hier sagt, du musst von Neuem geboren werden durch Wasser und Geist, das ist für ihn etwas Neues, etwas Unbekanntes. Er sagt ihm, durch Wasser und Geist entsteht etwas ganz Neues. Du musst heraustreten aus deiner Komfortzone. Du musst den Mut haben, das Bekannte zu verlassen. Und durch Wasser, also durch eine Entscheidung, durch die Taufe und durch den Geist, durch Gottes Handeln zusammen, entsteht etwas Neues, nämlich ein Zugang in das Reich Gottes. Als Pfadfinder lernen wir ja manchmal diesen Text auswendig, Johannes 3, Vers 16. Bei Luther, mit dem bin ich groß geworden, ja, da heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt. In den modernen Übersetzungen, da steht, Gott sendet seinen Sohn auf die Erde. Also, es passiert etwas ganz Neues. Gott verlässt den Himmel, er kommt auf die Erde, damit alle, die an ihn glauben, also die ihm vertrauen, und da ist dein und mein Handeln gefragt, da sind wir gefragt. Und aus diesem Handeln Gottes und deinem und meinem Handeln entsteht etwas ganz Neues, nämlich der Zugang zum Reich Gottes, damit wir nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist ein Wagnis, etwas, was uns in einen ganz neuen Bereich hineinbringt. Und Nikodemus, als Jesus ihm das sagt, versteht es immer noch nicht. Und Jesus macht es dann ganz praktisch. Er sagt ihm, hör mal zu, Nikodemus, es ist wie mit dem Wind. Den Wind kannst du nicht sehen, du kannst nur sehen, was der Wind bewirkt. Heute ist dieses Bild für uns ein bisschen schwieriger, als es vor einer Woche oder vor zwei Wochen diesen Orkan gab, der auf Westeuropa geprallt ist, ja, an der Atlantikküste in Frankreich und in England. Da hat man die Wetterkarte gesehen und man konnte richtig sehen, wie das Wetter, der Wind, heranzog. Und durch Messungen heute können wir sagen, okay, dann und dann wird es windig werden und dann wird der Wind wieder schwächer. Das heißt, für uns ist dieses Bild, hinkt dieses Bild ein bisschen. Aber zur Zeit von Nikodemus gab es keine Wetterstationen, zumindest nicht so viele. Und Nikodemus hat dieses Bild von Jesus sofort verstanden, dass man Wind nicht sehen kann. Man kann nur an den Blättern sehen, dass der Wind da ist. Wind entsteht ja durch Luftmassen mit unterschiedlichem Druck. Dadurch entsteht Wind. Nikodemus, er muss dieses Bild erstmal verdauen, wenn Jesus ihm sagt, es ist wie mit dem Wind. Und dann finde ich einen sehr spannenden Text. Nämlich das Ende dieses Abschnittes, den wir eben gerade gelesen haben. In Johannes 3, Vers 11 und 12. Und ich möchte diese beiden Verse mit euch nochmal lesen. Ich versichere dir, wir sprechen über Dinge, die wir kennen. Also über unsere Komfortzone. Und bezeugen, was wir gesehen haben. Das ist bekannt. Aber keiner von euch ist bereit, auf unsere Aussagen zu hören. Wenn ich zu euch über die irdischen Dinge rede und ihr mir nicht glaubt, wie werdet ihr mir dann glauben, wenn ich über himmlische Dinge rede? Wir reden von dem, was wir ganz genau kennen. Wir reden über das, was wir gesehen haben. Ja? Wir stehen hier in der Mitte. Wir reden über das, was wir erfahren haben. Wir reden über das, was wir wissen. Und oft ist das auch das, was unseren Glauben ausmacht. Das ist unsere Komfortzone, in der wir uns bewegen. Und Jesus sagt in diesem Text, was würde passieren, wenn wir über himmlische Dinge sprechen? Wenn wir darüber sprechen, dass du neu geboren werden musst aus Wasser und Geist. Das ist etwas, was du vielleicht nicht ganz verstehst, aber was etwas Neues ist. Und die Frage ist, lässt du dich darauf ein? Wagst du das? Häufig beschränken wir unseren Glauben auf unser Wissen, auf die Naturgesetze, auf Erfahrung. Und Jesus fordert uns herauf und er sagt, was würde passieren, wenn wir aus unserer Komfortzone heraustreten würden und wenn wir auf himmlische Gedanken hören würden? Was würde passieren, wenn wir aus unserer Komfortzone heraustreten würden und wir himmlische Gedanken glauben würden? Was würde in unserem Leben passieren, wenn wir aus unserer Komfortzone im Glauben heraustreten und himmlische Gedanken Bestandteile unseres Lebens im Alltag sind? Und da fordert Jesus uns heraus, Nikodemus, dich und mich. Was sind deine Begrenzungen? Wo hast du diese Begrenzung, wo du sagst, okay, hier fühle ich mich wohl, das würde ich noch wagen, aber das bedarf schon ein bisschen Überwindung. Wo sind deine Begrenzungen in deinem Leben? Ich glaube, dass wir häufig in unseren Möglichkeiten denken, in unseren Vorstellungen, was für uns machbar ist. Aber Neugeburt, Jesus, das ist etwas, was wir uns nicht so gut vorstellen können. Was würde denn passieren, wenn du neu geboren bist? Und Carsten, du hattest ja eben so erzählt, dass Gott dich neu gemacht hat. Und für mich ist es immer wieder ein Wunder, wenn du das so erzählst. Dass jemand, der abhängig ist, das ablegen kann und Gott geben kann. Und es gibt so viele Bereiche in unserem Leben, wo wir Begrenzungen erleben und wo wir aufgefordert sind, aus unserer Komfortzone herauszutreten, etwas Neues zu wagen. Es gibt so viele Dinge, in denen wir gefangen sind. Was würde passieren, wenn diese himmlischen Gedanken in unserem Leben Realität werden würden? Diese Begrenzung erleben wir in ganz vielen Bereichen. Wir erleben sie in Bereichen der Verletzung. Jeder von uns ist bestimmt schon mal verletzt worden. Und damit meine ich nicht nur physisch, ja, dass ihr schon mal euch geschnitten habt, sondern vor allen Dingen an unserer Seele, seelisch verletzt. Jeder hat das schon mal erlebt. Sei es in der Familie. Menschen, die wir gut kennen, die verletzen wir manchmal besonders, nicht weil wir es wollen, sondern weil sie uns so nahe sind. Wir haben bestimmt schon mal Verletzungen in der Schule erlebt, Verletzungen auf der Arbeit, Verletzungen in der Gemeinde. Und die Kistorfer kennen schon einen Satz von mir, und zwar lautet der, verletzte Menschen verletzen Menschen. Diese verletzten Menschen werden wiederum Menschen verletzen, so werden verletzte Menschen Menschen verletzen, weil verletzte Menschen Menschen verletzen. Wenn wir verletzt worden sind, dann sind wir verletzt. Und dann werden wir als Verletzte reagieren und dann werden wir auch wieder andere Menschen verletzen. Und das ist ein Kreislauf, in dem wir drinstecken, aus dem es eigentlich kein Entkommen gibt. Das ist irdisch gedacht. Das ist normal so. Aber was wäre, wenn wir in diese Verletzung hinein die himmlischen Gedanken holen, nämlich dass wir etwas Neues mit Gott wagen, dass Gott Versöhnung in unser Leben geben kann, dass das Wunder der Versöhnung stattfindet. Ihr Lieben, ich kenne das auch, dass ich über Jahre unversöhnt gewesen bin. Und dass ich irgendwann dieser Person mit dieser Person zusammenarbeiten musste und ich gedacht habe, ich muss das klären. Und in dem Gespräch habe ich gemerkt, wie gut es ist, dass wir darüber reden und dass wir das Gott geben. Wir konnten das nicht alles aufarbeiten. Aber wir haben gesagt, wir ziehen jetzt einen Strich. Und dieser Strich ist für uns der Beginn eines Neuanfangs. Dieser Strich ist, aus der Komfortzone herauszutreten, zu wagen, zu glauben, dass Gott uns Heilung schenkt. Und heute, wenn ich dieser Person begegne, dann freue ich mich immer, sie zu sehen. Das, was an Bitterkeit, an Verletzungen in meinem Herzen war, das hat Jesus geheilt. Glauben wir daran, dass aus diesen irdischen Gedanken himmlische Gedanken werden können? Dass Gott uns Heilung schenken kann, wo wir vielleicht über Jahre und immer wieder verletzt werden? Und gerade, ihr Lieben, in Gemeinde, und ich spreche jetzt nicht nur die Kistoffer an, ihr anderen erlebt das bestimmt auch in eurer Gemeinde, da gibt es Verletzungen, wo man sagt, naja, den kenne ich schon, der ist so. Aber den Mut zu haben, wieder neu zu beginnen, zu sagen, und jetzt ziehen wir einen Strich und jetzt beginnen wir zusammen etwas Neues. Wir wagen es. Das sind diese himmlischen Gedanken. Es gibt auch in unserer Gemeinde, in unserem Leben so viel Unterschiedlichkeit. Das ist auch etwas, was wirklich herausfordernd ist. Unterschiedlichkeit im Glauben, Unterschiedlichkeit in Traditionen, Unterschiedlichkeit in Lebensformen. Und ich habe vor kurzer Zeit einen Satz gehört und den möchte ich euch auch nochmal zeigen. Dieser Satz, den finde ich total klasse. Und zwar heißt es, unsere Unterschiedlichkeit kann Zündstoff für zerstörerische Explosionen sein. Richtig? Ja, ne? Und das erleben wir manchmal, dass uns andere Menschen so nerven, weil sie so anders sind als wir. Aber dieser Satz geht's weiter. Es kann aber auch die Antriebskraft sein, um Gottes Wunder zu erleben. Was würde passieren, wenn wir hier in unserer Gemeinde, wenn ihr als Jugendlichen in euren Gemeinden das genau erlebt, nämlich, dass wir Unterschiedlichkeit nicht nur als Explosionskraft erleben, die uns auseinanderbringt, sondern als etwas erleben, wo wir sagen, und hier wollen wir Gottes Wunder erleben. Wir wollen erleben, dass Gott uns trotz unserer Unterschiedlichkeit zusammenbringt, wir gemeinsam unterwegs sind. Und dieses Wunder eine Antriebskraft zur Veränderung ist. Wenn wir uns die Jünger von Jesus angucken, dann ist das eine Truppe, die eigentlich hätte explodieren müssen. So unterschiedlich waren die. Aber die haben erlebt, was es bedeutet, dass diese Unterschiedlichkeit eine Antriebskraft ist, das Wort Gottes in alle Welt zu verkünden. Jeder ist in seiner Unterschiedlichkeit diesem Auftrag nachgekommen. Ihr Lieben, manchmal erleben wir in unserem Leben diese Unterschiedlichkeit, diese Verletzung als Begrenzung, als etwas, was nicht dazu beiträgt, dass wir die Möglichkeit sehen, dass sich etwas verändert. Aber ich glaube, dass wir aus unserer Komfortzone herauskommen müssen, dass wir den Mut haben müssen, etwas zu verändern. Es gibt so viele Dinge, so viele Gründe, nichts zu verändern. Und wisst ihr was? Ich beobachte ganz viele Christen und ich beziehe mich mit ein, die in diesem inneren Kreis stehen und nicht den Mut haben, etwas zu verändern, weil sie es nicht wagen. Und die manchmal ihr ganzes Leben in diesem Kreis zubringen. Und das, was Gott uns anbietet, nämlich aus dieser Komfortzone herauszutreten, etwas Neues zu wagen, unser Leben mit Gott größer zu machen, dazu haben sie den Mut nicht. Und manchmal erlebe ich, wie Menschen in diesem inneren Kreis verkümmern. Gott möchte aber uns Veränderung schenken. Gott möchte uns Mut machen, etwas zu wagen. Menschen, die nicht den Mut haben, etwas zu verändern, sie gehen in so eine Schonhaltung. Sie gucken, was kann ich, welche Ressourcen habe ich, was ist denkbar, was ist machbar. Aber darüber hinaus glaube ich, dass Gott uns herausfordern möchte, etwas zu tun, was wir uns nicht vorstellen können. Mut, ein Wagnis einzugehen, also himmlisch zu denken in unserem Bibeltext, heißt, nicht auf meine Kraft zu bauen, sondern auf Gottes Kraft zu bauen. Und wenn wir das tun, dann glaube ich, werden die Begrenzungen, die in unserem Leben sind, werden sie weiter werden, weil wir diesen Schritt hinausgehen. Ein Wagnis, das sich lohnt. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wo ist deine Begrenzung? Welche Begrenzung hast du in deinem Leben? Wo sagst du, da komme ich immer wieder an den Punkt und ich ärgere mich darüber oder ich bin verletzt oder ich merke, dass ich etwas tun möchte, aber ich tue es nicht. Und diese Begrenzung ist eine Realität in deinem Leben und du gehst nicht diesen nächsten Schritt. Ich möchte dich bitten, dass du für dich überlegst, wo ist deine Begrenzung? Und ich gehe gleich rum und gebe jedem von euch so einen Stein. Und während ihr diesen Stein in der Hand haltet, überlegt für euch und betet mit Gott darüber, wo deine Begrenzung ist. Und dann werden wir hier in der Mitte gleich ein Kreuz haben. Und ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, dass ihr diesen Stein ans Kreuz bringt, zu Jesus hinbringt. Und ihm sagt, Jesus, das ist meine Begrenzung. Und ich kämpfe da manchmal vielleicht Jahre drum, aber ich traue mich nicht, diesen nächsten Schritt zu gehen. Darauf zu vertrauen, dass die himmlischen Gedanken in meinem Leben Realität sind. Und ich denke so oft irdisch, aber so wie in unserem Text möchte ich dir vertrauen, dass du himmlische Dinge tun kannst. Ihr dürft euch alle hier aus dieser Schale, dieser Schachtel, einen Stein nehmen. Und denkt darüber nach, wo ist eure Begrenzung? Jetzt hoffe ich mal, als Prediger habe ich nur eine gewisse Anzahl an Steinen eingepackt, weil mein Glaube zu klein war. Und ich gedacht habe, wir werden heute nicht so viele. Mal gucken. Hast du noch Ersatzsteine? Nein, Gott ist groß. Also, möchte noch jemand einen Stein, der jetzt keinen hat? Habe ich jemanden übersehen? Wichtige Frage. Okay. Dann lade ich euch ein, dass ihr für euch ganz kurz mit Gott ins Gebet geht und darüber nachdenkt. Was ist eure Begrenzung? Und währenddessen werde ich hier dann das Kreuz hinlegen. Und wenn ihr möchtet, dann dürft ihr gerne euer Stein zum Kreuz bringen. Merkt ihr, wie man ein bisschen leichter ist? Wir haben eine Last zu Jesus gebracht, unsere Begrenzung zu Jesus gebracht. Und ich möchte euch bitten, dass ihr dieses Bild mit nach Hause nehmt. Wir haben sie bei Jesus abgelegt und sie bleibt da. Du musst sie nicht wieder mit nach Hause nehmen. Und wenn diese Gedanken kommen, ich bin wieder an eine Begrenzung gekommen, dann denk an diesen Augenblick, denk an dieses Kreuz. Und mach dir bewusst und sag auch Jesus, ich habe es dir gegeben. Wenn es wieder weh tut, ich möchte mich daran erinnern, dass du das getan hast, dass ich es dir gegeben habe und dass ich es auch bei dir lasse. Ich möchte noch mit euch zusammen beten und das auch Jesus sagen. Herr Jesus, danke, dass es Nikodemus gibt, dem du begegnet bist und so begegnest du uns auch. Und du forderst uns heraus, nicht nur die irdischen Dinge zu glauben, das, was wir kennen, sondern das Himmlische zu glauben, die Neugeburt. Herr Jesus, du weißt, dass was in unserem Leben es an Begrenzung gibt. Herr, du weißt, wie uns das belastet, wie uns das einengt. Und wir haben das jetzt ganz bewusst symbolisch zu dir ans Kreuz gebracht. Und Herr, wir wollen es bei dir lassen. Wir wollen es endlich los sein und wir wollen es bei dir lassen, um etwas Neues zu starten, eine Neugeburt zu starten. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du uns immer wieder bewusst machst, dass dieses Leben mit dir ein Wagnis ist, aber auch es sich hundertprozentig lohnt. Weil du uns Sicherheit, weil du uns Heilung, weil du uns Mut und Kraft zur Veränderung schenkst. Und Herr, wir diesen Weg nicht alleine gehen müssen, sondern in der Gemeinschaft mit ganz vielen Menschen. Herr, und wenn wir schwach werden in unserem Leben und diese Begrenzung wieder aufkeimen will, dann mach uns bewusst, dass du größer bist und dass du da bist und dass du alles getragen hast und tragen wirst. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, und damit unsere Schuld, unsere Scham, unsere Begrenzung alles auf dich genommen hast. Herr, danke für diese großartige Tat. Amen. Amen. Ich lade euch ein, dass wir das, was wir gerade erlebt haben, nochmal in einem Lied zum Ausdruck bringen. Und zwar ist es das Lied, die Nummer 147. Was für ein Mensch.